Guten Morgen alle zusammen. Habe schon ein bisschen Angst, welche Sprachen nachher alle kommen. Also ich lerne tatsächlich, das ist so eines meiner Hobbys. Ich lerne 20 Fremdsprachen. Ein paar kann ich mich ganz gut unterhalten. Ne? Also, keine Ahnung, wie Leute Spanisch sprechen. Personas que no hablan español? Okay. Aber bei anderen Sprachen wird es schwierig. Also zum Beispiel Sisemi Kiswahili. Sind ja Leute mit Swahili anwesend? Nein? Okay, gut, dann bin ich schon mal. Genau, mein Name ist Dave, für alle, die mich nicht kennen, Dave Krohn. Ich bin 32 Jahre alt, verheiratet, habe 6 Kinder, einen Hund. Genau, meine Familie ist auch heute da. Ich bin Teaching Pastor in Memmingen und bin Inlandsmissionar beim Apologetikprojekt e.V. Ich habe auch Flyer mitgebracht, beziehungsweise mein Kollege Simon war auch schon bei euch. Den dürften auch einige schon gehört haben. Die Flyer liegen auch hinten aus. Genau, das ist so ein Projekt, wo wir die Schönheit, Wahrheit und Relevanz des christlichen Glaubens zeigen an Universitäten, in Kirchen. Wir schulen Leute, wie sie sprachfähig werden für ihren Glauben. Das ist so meine Hauptarbeit momentan. Und da mache ich so andere Sachen noch. Ich bin noch Bibelschullehrer und bin noch im europäischen Rahmen tätig und coach da Leute. Genau. Alles, wo man halt schwätzen muss, ne? Also. Gott erleben. Ist ja heute das Thema, ne? Und ich bringe heute mal so ein bisschen, man sagt dazu manchmal den Advocatus Diabolus, ja? Den Gegenspieler, ja? Weil jetzt haben wir super Geschichten gehört und manche von euch werden sagen, yes, ne, amen, halleluja. So ist es. Aber vielleicht sind auch manche hier, die sagen, ja, gut. Klingt ganz nett. Ne? Ist ja schön, dass es den Leuten jetzt besser geht. Aber ich kenne Leute, die haben sowas auch erlebt und die glauben nicht an Gott. Und ich kenne auch Leute, die glauben an Gott und haben sowas nicht erlebt. Die beten dann und da passiert nichts. Die versuchen auch Christen zu sein und in die Kirche zu gehen und spüren Gott nicht immer, obwohl sie es sich wünschen. Diese Sache mit Gott erleben, das ist ja so eine ganz schön schwierige Geschichte, ne? Weil Gott ist nicht gut greifbar für uns. Ich meine, wenn man jetzt fragt, wo ist Gott? Das wird schwierig, ne? Also, ich glaube, Gott wohnt in Erlangen, das ist so meine Theorie. Weil es heißt ja in der Bibel, suche das Reich Gottes zu erlangen. Ist der einzige Karlauer, den ich bringe heute, okay? Glaub mir, ich habe viele weitere. Ne, ich bringe noch einen, okay? Wer war die erste Fußballmannschaft? Wer hat die erste Fußballmannschaft gegründet? Nee, nicht Moses, früher. Ne? Noah war in der ersten Fußballmannschaft, weil Gott sagte zu Noah, geh in den Kasten, ich mache einen Sturm. Ne? Hohoho. Gott erleben, das ist eine Sache, wo auch vorher schon gesagt wurde. Oft erkennen wir Gott im Nachhinein, aber es ist gar nicht so leicht zu sagen, ja, hier ist jetzt Gott. Da hat jetzt Gott was gemacht. Das war ganz klar Gottes Plan oder das war Gottes Plan und er ist nicht eingetreten oder das war nicht Gottes Plan und es ist passiert. Und sein Leben besteht aus einer großen Menge an Erfahrungen, die wir machen. Und in diesen Erfahrungen, so sagen viele dann eben, besonders als Christen, sagen wir, guck mal, Gott wirkt in dein Leben hinein. Ja? Ich mache das mal mit grün. Gott wirkt in dein Leben hinein. Immer wieder gibt es diese Momente, in denen Gott etwas in unserem Leben tut. Das können kleine Momente sein, das können ein paar größere Momente sein. Aber Gott, so glauben wir als Christen, greift aktiv in diese Welt hinein. Er ist nicht ein Gott, der einfach irgendwo fern ist, so jedenfalls glauben es klassisch die Christen, sondern der in diese Welt hinein wirken und sprechen kann. Richtig? Stimmen mir da so Christen zu? Okay. Die Bibel ist ja voll von Menschen, die genau das hier eigentlich erzählen. Oder die Bibel ist voll mit Geschichten, die genau das erzählen. Es gibt eine Welt, die ziemlich im Chaos ist, wo man nicht überall gleich sagen kann, oh ja, da ist Gott. Aber in dieser Geschichte der Welt sehen wir in der gesamten Bibel und auch heute, es gibt diese Punkte, in denen Gott etwas tut. Und das Interessante für mich ist, wenn ich in die Bibel hineinschaue, dann sehe ich aber, dass das nicht automatisch dazu führt, dass Leute sagen, oh ja, jetzt glaube ich an Gott. Klar, Gott ist ein aktiver Gott, der kann was machen, also jeder, der Gott einmal erlebt hat, der glaubt an ihn, oder? Die Realität sieht anders aus. Die Realität ist, diese ganzen Punkte, in denen wir sagen könnten, hier hat Gott etwas getan, die können zu blinden Flecken werden, zu Blindspots. Vielleicht sagen manche, ja, Gott hat mir mal geholfen, ja, er hat mir finanziell ausgeholfen, so wie vorher erzählt wurde, ich habe mich getragen gefühlt, aber dann kommt eine finanzielle Krise. Und dieser Punkt wird zum Blindspot. Was, wenn das gar nicht gestimmt hat? Was, wenn ich einfach Glück hatte? Weil jetzt offensichtlich geht es mir finanziell nicht gut. Man kann sagen, dass die eigene Krankheit und das eigene Leid dazu führen kann, dass Dinge zum Blindspot werden. Dass man sagt, ja, aber wo ist Gott denn jetzt? Ja, ich habe Gott lange erlebt und ich habe mich auch von vielen Dingen getragen gefühlt, aber jetzt geht's mir schlecht, jetzt bin ich krank. Manche Dinge können durch Fragen entstehen. Hey, warum lässt Gott so viel Leid in dieser Welt zu? Warum durfte ich zwar Gott erleben, aber andere dürfen das nicht? Warum wünsche ich mir und ich erlebe, dass Gott in mein Leben eingreift, aber in die Ukraine-Krise oder in den Nahostkonflikt, da scheint er irgendwie nicht einzugreifen. Sind die Menschen ihm nicht wichtig? Ich stelle heute mal ganz ehrliche Fragen, ne, bei diesem Thema. Es ist so ein bisschen fies, weil ich so der Spielverderber jetzt ein bisschen bin, ne, an dieser Stelle. Aber ich bin jemand, der einfach gelernt hat, auch in meinem eigenen Leben, ehrlich zu sein mit diesen Dingen. In meiner Apologetikarbeit und auch darüber hinaus rede ich sehr viel mit Leuten, die ziemlich Probleme mit dem christlichen Glauben haben. Ziemlich gravierende Probleme. Und wisst ihr, was das größte Problem ist für Menschen, wo sie sagen, deswegen kann ich nicht an diesen Gott der Bibel glauben? Es ist tatsächlich der Gott, der nicht eingreift. Der Gott, der offensichtlich nichts tut. Wenn es doch diesen Gott gibt, der so gut ist und liebevoll, warum sehe ich ihn dann nicht in dieser Welt und in meinem Leben? Warum greift er nicht ein, wenn ich ihn wirklich nötig habe? Es ist also irgendwie eine ambivalente Geschichte, eine Geschichte mit zwei Seiten von einer Medaille. Und ich glaube, dass dieses Gefühl bei vielen Menschen vorhanden ist, bei Christen und Nichtchristen. Ja, einerseits gibt es diesen intrinsischen Wunsch von vielen Menschen, dass da etwas ist, was über mich hinausgeht, dass da etwas ist, was tatsächlich mir ein gutes Ende verspricht, dass da etwas ist, was mir tatsächlich Hoffnung geben kann und Zuversicht und Wert und Liebe, aber gleichzeitig lebe ich in einer Welt, in der ich das eben nicht jeden Tag spüre und erlebe oder vielleicht auch Wochen, Monate und Jahre lang nicht. Und ich kenne dieses Gefühl sehr gut. Die Bibel kennt es sehr gut. Und ich greife da einfach zurück auf ein paar Geschichten, die für mich sehr relevant sind. Eine Person, die für mich sehr gut reinpasst in dieses Bild, ist der Jünger Thomas. Thomas, von dem haben wir gar nicht so viele Berichte tatsächlich. Er wird meistens als der Zweifler beschrieben, maßgeblich wegen einer Stelle. Und die möchte ich euch vorlesen. Im Johannesevangelium Kapitel 20, ab Vers 26. Jesus ist bereits zu diesem Zeitpunkt gestorben und er ist auch wieder auferstanden. Aber die Jünger sind natürlich in tiefer Trauer, solange sie nicht wirklich wissen, dass Jesus auferstanden ist. Denn für sie brach ein Leben zusammen. Sie haben alle Hoffnung auf diesen Jesus gesetzt. Die ganze Hoffnung ihres Lebens lag jetzt auf diesem Mann, der behauptet hat, er ist der versprochene Messias. Und dann sehen sie, wie er von den Römern gefangen genommen wird. Sie fliehen alle aus Angst und sie kriegen nur noch mit, wie er gekreuzigt und begraben wird. Das ganze Leben zerbricht, oder? In einem Schlag. Dieser Jesus, der immer so tolle Sachen gesagt hat, der ist plötzlich nicht mehr da. Und wir sehen dann in der Bibel, dass die Jünger in ihr altes Leben zurückkehren. Petrus zum Beispiel geht wieder fischen. Was sollten sie auch sonst tun? Ihre ganze Welt brach zusammen. Dieser Gott, den sie ja leibhaftig erlebt haben, und sie haben ja gesehen, wie er Menschen heilt, wie er Dämonen austreibt. Sie selber haben das sogar praktiziert. Das ist total interessant. Ja? Sie selber haben ja Dinge erlebt. Und plötzlich ist dieser Mensch nicht mehr da. Plötzlich ist dieser Jesus weg. Und in Johannes 20 lesen wir etwas total Interessantes. Nach 8 Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht: Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas: Reiche deine Finger her und sieh meine Hände, reiche deine Hand und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Warum sagt Jesus das? Nun, die Jünger hatten bereits eine Begegnung mit Jesus. Das sehen wir in den Versen davor. Die anderen Jünger haben bereits erfahren, dass Jesus auferstanden war, aber Thomas aus irgendeinem Grund war nicht dabei. Vielleicht, weil er sich in seiner Trauer zurückgezogen und isoliert hat. Und in den Versen davor lesen wir nämlich, die anderen Jünger sagten ihm in Vers 25, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht an seine Händen das Nägelmal sehe und meine Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Thomas sagte, wenn ich Jesus nicht leibhaftig erlebe, wenn ich nicht tatsächlich ihn anfassen kann, dann glaube ich es nicht. Dann glaube ich es nicht. Und dann plötzlich kommt Jesus, und in den gleich darauf folgenden Versen wird eben beschrieben, wie Jesus kommt und sagt: Okay, dann leg deine Hand in meine Seite und meine Hände. Und in Vers 28 lesen wir: Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Und da könnten wir die Geschichte abbrechen und sagen: Ja, genau so wünschen wir es uns, ne? Jesus kommt, ich habe einen Wunsch, Jesus, das bitte machen, dann glaube ich an dich, Jesus kommt und macht das. Und jetzt kommt aber so ein kleiner Seitenhieb von Jesus, den er Thomas mitgibt. Vers 29, Jesus spricht zu ihm: Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Was für eine interessante Aussage. Jesus gestattet Thomas, ihn zu erleben, ihn zu betasten, ihn zu spüren. Aber gleichzeitig sagt er, Thomas, es ist nicht das letzte Ziel, dass dein ganzer Glaube daran hängt, dass du mich immer anfassen kannst. Und wir sehen ja kurze Zeit später, dass Jesus dann in den Himmel auffährt und tatsächlich nicht mehr anfassbar ist, auch eben für uns nicht, obwohl wir ja an Jesus glauben. Wir können ihn eben nicht betasten, herbeizaubern, mit unseren Ohren hören, so wie wir es wollen. An anderer Stelle, in Matthäus 11, Vers 21, schimpft Jesus über manche Städte und sagt, wenn die ausländischen Städte dieselben Wunder gesehen hättet wie ihr, dann wären sie schon längst umgekehrt. Sie hätten ihr ganzes Leben geändert. Ihr habt diese Dinge gesehen und glaubt dennoch nicht. Ist das nicht auch unsere Realität? Wie schnell sind wir im Vergessen? Nicht wahr? Wir können unglaubliche Dinge mit Gott erlebt haben und gleichzeitig in den tiefsten Zweifel kommen. Und die Frage für mich war sehr lange: Warum ist das so? Warum kann man unglaubliche Erlebnisse mit Gott haben? Oder es gibt Menschen, die unglaubliche Dinge mit Gott erleben und 20 Jahre später glauben sie nicht einmal mehr, dass Gott existiert. Wie kann das sein? Wie kann das geschehen? Warum ist dieses Gott erleben nicht stark genug, um mich mein ganzes Leben lang durchzutragen? Ich selber habe Gott sehr intensiv erlebt in meinem Leben. An verschiedenen Stellen. Aber für mich war es immer auch dieser Kreis, den ich hier dargestellt habe. Es war für mich klar, dass es da diese Kreise gibt, in denen ich irgendwas erlebt habe. Aber durch Erfahrungen wurden sie immer wieder zu Blindspots, zu dunklen Flecken. Ich bin 93er Jahrgang, kam in Hamburg zur Welt. Und kurz nach meiner Geburt hat die Hebamme, die meine Eltern begleitet hat und die Christin war, einen Impuls gehabt, ein inneres Empfinden, das sie interpretiert hat als ein Reden Gottes. Und sie sagte meinen Eltern, hey, ich habe den Eindruck, mit eurem Kind stimmt irgendwas nicht. Also meine Freunde sagen das heute noch über mich, aber die meinen das anders. Mit eurem Kind stimmt irgendwas nicht. Geht bitte zum Arzt. Und sie fuhren zum Arzt, er hörte mich ab und sagte, leicht unregelmäßiger Herzschlag, nichts Beängstigendes. Wenn Sie einen genauen Check-up wollen, fahren Sie halt einfach nochmal ins Krankenhaus. Also fuhren meine Eltern ins Krankenhaus, meldeten mich an. Ich wurde auf den Untersuchungstisch gelegt und in dem Moment, wo die Ärzte erklären wollten, was sie jetzt in der Untersuchung machen wollen, wurde mein Gesicht blau. Die Ärzte flippten natürlich aus, sofort war Notstand, meine Eltern wussten gar nicht, was passiert und der erste Verdacht war eine Hirnhautentzündung. Und es kamen Ärzte rein und raus und sie sagten meinen Eltern, er stirbt und er stirbt doch nicht und er stirbt und er stirbt doch nicht. Und wir wissen nicht, was los ist. Und man fand kurze Zeit später heraus, dass ich einen sehr schweren Herzfehler habe. Wer sich auskennt, Transposition der großen Arterie heißt das. Ja. Das heißt, normalerweise läuft das Blut ja in so einem Achterkreislauf durch den Körper, ne, sauerstoffarm, sauerstoffreich. Und bei mir waren das so zwei Kreise, die voneinander getrennt waren. Ne, also war irgendwie falsch verkabelt. Und hätte diese Hebamme meine Eltern nicht gewarnt, wäre ich zu Hause einfach gestorben. Keine Chance. Ich konnte auch in Deutschland nicht operiert werden. Ich bin einer der ersten, ich gehöre zur ersten Generation weltweit, die die Operation bekommen hat, die Switch-OP. Und ich musste nach London verfrachtet werden. Ich war auch kurzzeitig tot, kann aber nichts erzählen, leider von irgendwelchen Himmelsgeschichten oder so. Ich wurde dann stabilisiert, nach London verfrachtet und dort operiert vom damaligen europäischen Herzspezialisten. Und ich meine, die Geschichte ist nicht so spannend. Spoiler, ich habe überlebt. Duh. Aber obwohl ich das erlebt habe und ich habe zu Hause ein Buch, wo meine Eltern alles aufgeschrieben haben und ich glaube meinen Eltern, ja, ich habe das nie angezweifelt, dass meine Eltern das wirklich erlebt haben, ja. Und dennoch 20 Jahre später, vor guten 10 Jahren jetzt, versuchte ich mich selbst umzubringen, weil ich glaubte, das Leben ist sinnlos. Was für eine Spannung, oder? Von, hey, da hat offensichtlich ein Gott gesprochen und mein Leben bewahrt, bis zu, es macht alles keinen Sinn, das Beste ist, mein Leben zu beenden. Wie kann es sein, dass das geschieht? Und ich glaube, ein Grund ist, Gott zwingt niemanden. Nehmen wir an, dieser ganze Kreis wäre grün. Ja, ich würde jetzt mit so einem grünen Stift diesen ganzen Kreis grün anmalen. Welcher Mensch hätte dann noch die Wahl zu sagen, ja, es gibt keinen Gott und ich möchte den nicht? Es ist ein Geheimnis für uns, wie eine Welt bestehen kann, die gleichzeitig uns eine Freiheit gibt und trotzdem einen Gott als Realität hat, der souverän ist, allmächtig und allwissend. Das ist gar nicht so leicht zu begreifen. Aber offensichtlich leben wir in so einer Welt und offensichtlich beinhaltet solch eine Welt, die einen Gott beinhaltet und einen freien Menschen, dass der Mensch nicht gezwungen wird von Gott und dass damit eben Punkte sind, wo wir sagen können, nein, hier kann ich ohne Gott leben. Ich meine ganz ehrlich, um erfolgreicher Geschäftsmann zu sein, brauchst du Gott nicht. Die erfolgreichsten Geschäftsleute der Welt sind vermutlich keine Christen. Um eine Familie zu führen und glücklich zu sein, brauchst du Gott nicht. Das sage ich dir ganz klar. C.S. Lewis wurde mal gefragt, ist das Christentum die glücklichstmachende Religion? Und er sagte, nein. Wenn Sie eine Religion suchen, die Sie am glücklichsten macht, beten Sie sich selbst an. Das wird Sie am glücklichsten machen. Beten Sie zu sich selbst, erachten Sie sich selbst als das Wertvollste, Schönste und Tollste und Sie werden das glücklichste Leben haben. Aber wenn Sie eine Weltanschauung oder eine Religion suchen, die Ihrem Leben Sinn verleiht, dann ist das Christentum die richtige Anlaufstelle. Gott zwingt uns nicht, in diesem Kreis zu leben, der komplett grün ist, sodass wir gar nicht anders können, als zu sagen, ja, dann bist du es wohl. Sondern offensichtlich hat er uns eine Freiheit gegeben, auch Nein zu sagen. Nein zu sagen zu einem Leben mit ihm, aber auch Nein zu sagen zu all diesen grünen Kreisen. Er hat uns die Möglichkeit gegeben zu sagen, ich kann das getrost ignorieren. Ich kann in die Natur gehen und muss mir keine Gedanken machen darüber, dass es einen Gott gibt, der das gemacht hat, obwohl das meiner Ansicht nach die schlüssigste Schlussfolgerung ist. Aber ich kann das ausklammern. Ich kann sagen, nein, ich finde das einfach schön, aber ich muss deswegen nicht an Gott glauben. Ich kann glauben, dass der Mensch wertvoll ist, aber ich muss nicht an Gott glauben. Ich bin nicht gezwungen dazu. Gott hat sich uns nicht aufgezwungen, dass wir ihn erleben müssen. Aber ich glaube, dass er jedem Menschen die Möglichkeit gibt, ihn zu erleben. Und das ist für mich etwas Schönes. Auch wenn es in dieser Welt als eine sehr schmerzhafte Realität herauskommt, ist es für mich etwas, was mir total Zuversicht gibt. Dieser Kreis ist nicht einfach leer und er ist nicht nur grün. Und damit sehe ich eine Wertschätzung von Gottes Seite. Ja, Gott wünscht sich, dass wir ihn erleben. Gott wünscht sich, dass wir ihn kennenlernen, aber er wird es niemals erzwingen. Warum? Weil er Liebe ist. Ich meine, stell dir vor, jetzt mal alle Männer, okay? Wobei nicht mal andersrum, mal alle Frauen, okay? Stell dir vor, dein Mann sagt zu dir, du bist die schönste und tollste Frau. Und die Realität wäre aber, du bist die einzige Frau, die er kennt. Wie wertvoll wäre diese Aussage? Ja? Das ist wie, wenn ich zu meiner Frau sagen würde, du bist meine Lieblingsehefrau. Ich meine, gut, hab nur eine. Ja? Wie wertvoll ist eine Liebe, die keine Wahl hat? Wie wertvoll ist eine Liebe, die keine Alternative hat? Irgendwie passt das nicht zusammen, richtig? Liebe und Wahl, Liebe und Alternative, Liebe und Option, das gehört irgendwie zusammen. Nun ist es so, dass jeder Mensch eines Tages Gott sehen wird, das ist meine Überzeugung. Irgendwann ist dieser Kreis grün. Die Frage wird dann nur sein, ist das das erste Mal, dass du ihn freiwillig siehst? Oder unfreiwillig? Ist es das erste Mal, dass du ihn bewusst sehen wirst? Oder siehst du einen Vertrauten? Ist es das erste Mal, dass du tatsächlich sagst, okay, ich verstehe, wer du bist? Oder hast du bereits davor verstanden, wer er ist? Ich glaube, dass jeder Mensch eines Tages vor Gott stehen wird und ihn erleben wird. Aber Gottes Ziel für uns ist, dass wir das bereits vorher tun. Dass wir bereits vorher in eine Beziehung kommen zu ihm, die geprägt ist von Liebe und Annahme und Wert und Sinn. Und ich glaube daran, dass man Gott tatsächlich in diesem Leben so erleben kann. Und das heißt nicht, dass wir ihn immer spüren. Ja, es gibt ganz verschiedene Persönlichkeitstypen. Manche spüren mehr, manche weniger. Das ist nicht der Punkt, den ich machen will. Ich spüre Gott nicht immer. Ich höre ihn auch nicht immer. Ich erlebe ihn auch nicht immer. Aber ich glaube an ihn. Und Glaube bedeutet nicht so etwas wie in unserer modernen Welt, ich stelle mir das vor. Ja, das ist so das, was wir glauben. Naja, ich glaube, morgen regnet es. Das heißt, vielleicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es morgen regnet. Es ist wahrscheinlich. Das ist nicht der Glaube, den die Bibel beschreibt. Die Bibel nennt das Wort Glaube sehr häufig, meint aber etwas anderes. Das griechische Wort Pistis im Altgriechischen bedeutet eigentlich so viel wie im Vertrauen handeln. Im Vertrauen handeln. Das heißt, ich lebe so, als gäbe es Gott. Das ist eigentlich Glaube. Ich lebe, als wäre dieser ganze Kreis grün. Auch wenn ich das nicht 100% beweisen kann. Auch wenn ich das nicht immer spüre oder zeigen kann. Aber ich lebe in dieser Realität, dieser ganze Kreis ist grün. Ich lebe in einer Realität, die von Gott geschaffen ist. Das ist Glaube. Ich lebe in einer Realität, in der ich davon ausgehe, die Worte Gottes sind wahr. Das ist Glaube. Und ich glaube, das ist die Essenz von diesem Schlagwort Gott erleben. Wisst ihr, es gibt so viele Menschen, die kaufen sich eine Biografie nach der anderen. Ich will niemanden vor die Füße treten, okay? Aber es gibt viele Christen, die kaufen sich eine Biografie nach der anderen von Missionaren, von großen Glaubenshelden. Und jedes Mal, das ist meine Erfahrung in Gesprächen, entsteht dasselbe nach dieser Literatur. Eigentlich wünsche ich mir das auch, aber ich erlebe Gott so nicht. Eigentlich wünsche ich mir auch ein aufregendes Leben mit Gott. Ein Leben, in dem Gott etwas tut. Ein Leben, in dem Gott mich benutzt. Aber ich erlebe das nicht. Und ohne eine einfache Antwort darauf zu geben. Aber ich glaube, die einfachste Art und Weise, wie du etwas mit Gott erleben kannst, ist Glaube. Im Vertrauen handeln. Tu etwas und du wirst etwas erleben. Tue etwas in deinem Leben und du wirst etwas erleben. Das ist meine Überzeugung. Meine Frau und ich haben 6 Kinder aufgenommen. Und es war unsere freie Entscheidung. Und ich hätte mich für ein Leben entscheiden können, das wesentlich einfacher ist. Ich glaube, das Leben mit Kindern ist zwar schöner und bereichender, aber es ist einfacher ohne. Aber es hat mein Leben komplett verändert. Es hat meine Realität verändert. Es hat die Art verändert, wie ich meinen Alltag gestalte. Es hat die Art verändert, wie ich Prioritäten setzen muss. Aber ich erlebe ganz viel dadurch. Und ich würde es nicht verpassen wollen. Wenn ich mit Menschen rede, die nicht an Jesus glauben, dann ist das manchmal unangenehm. Aber wisst ihr was? Auf 5 unangenehme Gespräche kommt ein Gespräch, das richtig ins Schwarze trifft. Und ich nehme diese 5 Gespräche, wo ich vielleicht beleidigt werde, wo ich ausgelacht werde und so weiter, die nehme ich alle in Kauf, sehr gerne sogar, wenn ich dafür ein Gespräch haben kann, in dem ich was erlebe mit Gott. Wenn ich dafür ein Gespräch haben kann, in dem ich erlebe, da fängt ein Mensch an zu glauben. Gott erleben heißt nicht, wir sind die Passiven und warten darauf, bis Gott etwas tut. Ich glaube, das ist nicht das, was die Bibel sagt. Sondern Gott erleben bedeutet, ich mache mich auf, ein Leben zu führen, in dem ich davon ausgehe, der Kreis ist grün. Und die Frage ist, wie kann ich das aber tun, wenn ich das Gefühl habe, Gott hat mich so oft enttäuscht und all diese Flecken sind dunkel? Die Antwort meiner Ansicht nach ist unser Herz. In den Sprüchen steht, Sprüche 4, mehr als alles behüte dein Herz, von ihm geht das Leben aus. Es gibt Momente in deinem Leben, da erlebst du nicht, dass Gott dein Problem löst. Es gibt Momente in deinem Leben, da wirst du nicht die Gebetserhörung bekommen, die du dir wünschst. Aber die ganze Frage in allem, was wir erleben, wird sein, wie steht es um dein Herz? Wie steht es um das Innerste deines Seins? Wie steht es um das, wonach du dein Leben ausrichtest? Was treibt dich wirklich an? Was ist immer noch, trotz Leid, trotz Schwierigkeiten, deine Hoffnung? Was ist das, wohin du dich wirfst und schmeißt, wenn du nichts anderes mehr hast? Das ist das, was im tiefsten deines Herzens ist. Und die Bibel sagt, das gilt es zu behüten, mehr als alles andere. Und vielleicht ist das die Ebene, auf der wir primär Gott erleben werden, auch wenn alles um uns herum nicht danach aussieht, als gäbe es Gott. Jesus sagt in Johannes 3, ein neuer Mensch zu werden, der mit Gott lebt, bedeutet nicht, du erlebst das größte Wunder, sondern es bedeutet, es ist wie ein Wind, der von irgendwoher kommt und irgendwohin geht. Du weißt nicht, woher er kommt, du weißt nicht, wohin er geht, aber du weißt eine Sache, etwas passiert gerade tief in deinem Inneren und du wirst erneuert. Die Bibel nennt das die Wiedergeburt oder die Geburt von oben. Man könnte auch sagen, die Bekehrung. Christ zu werden bedeutet nicht, ich gehe in eine Kirche. Christ zu werden bedeutet nicht, ich bete. Christ zu werden bedeutet, ich habe ein ganz tiefes Erleben, dass dieser Gott real ist. Und etwas in meinem Herzen entsteht, was sich Glaube nennt. Plötzlich habe ich eine innere Kraft, die mich dazu antreibt, so zu leben, als gäbe es Gott. Im Vertrauen darauf, dass er tatsächlich real ist. Und dass er tatsächlich die Wahrheit sagt. Und dass er der ist, von dem die Bibel spricht, dass er ist. Schlussendlich ist die Frage, was unser Herz ausfüllt, ob wir Gott erleben werden. Und wenn in deinem Herzen Jesus thront, wenn du anfängst zu glauben und danach zu handeln, dass Jesus Christus tatsächlich Gott und Mensch zugleich war, dass er ein Leben geführt hat ohne Sünde, dass er ans Kreuz gegangen ist, freiwillig, obwohl er schuldlos war, und dass er damit all deine Schuld bezahlt hat, dass er damit einen Weg geschaffen hat für ein Leben, das am Ende tatsächlich komplett grün sein wird, das tatsächlich am Ende komplett ausgefüllt sein wird von Gott in einer unglaublich schönen Gemeinschaft mit dem, der dich geschaffen hat. Wer glaubt, dass dieser Jesus diesen Weg bereitet hat, indem er sein Leben aufgegeben hat, indem er sein Leben in die tiefsten dunklen Flecken geworfen hat, die wir alle erleiden müssen, damit wir frei werden davon. Wer das glaubt, sagt die Bibel, wird leben in Fülle. Wer das glaubt, der wird Gott erleben. Und die Erfahrung ist, wenn wir anfangen, unser Leben danach auszurichten, sehen wir noch viel mehr von diesen grünen Flecken. Plötzlich machen Dinge in unserem Leben Sinn. Plötzlich ergeben sich Dinge in unserem Leben, die vorher dunkel waren. Und sie werden zusammengefügt zu einem einzigen Werk, von dem wir sagen können, ich verstehe zwar nicht alles, ich habe nicht immer etwas gespürt, aber ich kann eines sagen. Das ist das Zentrum meines Lebens. Und ob es die dunklen Flecken sind, die ich auch erlebe, oder ob es die Dinge sind, die schön sind und die mich aufrichten. Ich kann alles ausrichten auf diesen Gott, der real ist. Auf diesen Gott, der versprochen hat, ich bin bei dir alle Tage bis ans Ende der Welt. Ich verlasse dich nicht. Ich stehe dir bei. Es ist nicht eine Frage von Gefühl für mich. Und ich bin auch heute noch herzkrank. Ich habe heute Morgen meine Medikamente genommen. Und ich nehme heute Abend meine Medikamente. Und ich weiß nicht, wie lange das noch funktioniert. Aber wisst ihr was? Jeden Tag, an dem das funktioniert, will ich dafür leben. Will ich dafür leben. Nicht, weil ich ein religiöser Fanatiker bin oder großen Gewinn davon habe, sondern weil ich zutiefst davon überzeugt bin, was auch der erste Johannesbrief schreibt. Und damit schließe ich meine Predigt. Das, was damals Menschen schon angetrieben hat, das treibt auch heute noch Menschen an. Eine tiefe Überzeugung, dass Jesus Christus tatsächlich derjenige ist, den ich brauche und derjenige ist, der mich liebt und der mich kennt. 1. Johannes 1. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Und so spricht Jesus als Zuspruch zu jedem Einzelnen von euch. Wer das Leben kennenlernen möchte, muss Gott kennenlernen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Egal, wo du heute stehst, egal, ob du an Gott glaubst oder nicht. Ich sage dir eines ins Gesicht. Wenn du wissen willst, worum sich dieses Leben dreht, musst du Gott kennenlernen. Du wirst nicht an ihm vorbeikommen. Du kannst das in diesem Leben. Du wirst es nicht in Ewigkeit tun können. Du kannst in diesem Leben an ihm vorbeikommen. Aber das beste Leben, das du führen kannst in Ewigkeit, ist das Leben, das Jesus verspricht. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, erkennen und seinen Sohn, den du gesandt hast. Amen.